Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Das ist ja hier ein ganz besonderer Ort, ein besonderer Raum. Über den Raum werde ich gleich auch noch sprechen, mit besonderer Atmosphäre. Ich erinnere mich gern an den Madonnensaal. Als die Ankündigung kam, habe ich gedacht, das ist perfekt. Ich habe mehrere Jahre hier an der Theologischen Fakultät Entwicklungspsychologie gegeben und das fand immer hier statt. Und dann haben wir es heute doch noch geschafft, den falschen Zweig zu nehmen, den falschen Raum. Okay, also ich freue mich und ich freue mich natürlich auch, dass ich so viele bekannte Gesichter hier sehe und ja, freue mich jetzt auf diesen Vortrag, den ich halten darf und die Diskussion dann. Ich möchte mit zwei, geht das so, hören Sie das? Ich möchte mit zwei Ausgangspunkten beginnen. Der eine, epistemologische Wachsamkeit, ein Begriff Pierre Bourdieus, der aus meiner Sicht für den wissenschaftlichen Kontext essentiell ist. Erkenntnisinteresse meint auch Selbstreflexivität, dazu gleich noch später. Bourdieu sieht die Bedeutung nicht nur in der Soziologie, sondern er weist in den Humanwissenschaften diesem Begriff eine besondere Notwendigkeit zu, da hier die Trennung zwischen Alltagsmeinung und wissenschaftlichem Diskurs unklarer ist als in anderen Wissenschaften. Er schreibt, der Einfluss dieser Alltagsbegriffe ist derart stark, dass alle Objektivierungstechniken eingesetzt werden müssen, um einen wirklichen Bruch mit ihnen zu vollziehen. Notwendig ist es bis heute, sich genauer und kritischer aus meiner Perspektive mit Begriffen auch in der Pädagogik auseinanderzusetzen. Ich komme zu meinem zweiten Ausgangspunkt. Das war jetzt eher so der wissenschaftstheoretische Ausgangspunkt und jetzt kommt eher der biografische. Dieses Bild darf ich zeigen. Hier sieht man Weihnachten vor einem Jahr meine Cousine, mit der ich aufgewachsen bin, Katrin mit Röteln-Embryopathie. Aufgrund der Röteln-Embryopathie wurde ihr geistige Behinderung beschieden. Gab es gar keine Diskussion. Alles, was gesagt wird, erfolgt auf der Basis der eigenen biografischen und der wissenschaftstheoretischen Zugänge. Wir können uns quasi unserer Geschichte nicht entledigen. Rehistorisierung und Habitus. Habitus als Gewordensein, Habitualisierung als wechselseitige Formung und geformt werden, als Verschränkung von Individuum und Gesellschaft. Katrin ist einen Tag, nachdem das Foto aufgenommen wurde, mit circa 40 Jahren, fast 40 Jahren verstorben. Plötzlich und unerwartet. Aus diesen knappen wissenschaftstheoretischen Erkenntnissen und meinen eigenen biografischen ist nach und nach die Erkenntnis gewachsen, was ich gern verstehen möchte unter geistiger Behinderung, eben sozial konstruierte Tatsache zu sein und Produkt einer Geschichte. Ignoriert wurde, dass Katrin mit 6 Jahren begann, Buchstaben aus der Zeitung abzuschreiben. Ignoriert wurde, dass sie als junge Frau, wenn sie allein war, Gespräche mit ihrem fiktiven Mann geführt hat. Ignoriert wurde, dass sie in der Werkstatt Arbeiten übernehmen musste, die sie langweilten. Ihr Bedürfnis, etwas zu schaffen, selbst kreativ zu sein, wurden übersehen. Dafür gab es nur eine Möglichkeit, nach der Arbeit und am Wochenende an kilometerlangen Stickteppichen zu arbeiten und aus verschiedenfarbiger Wolle umfangreiche und übergroße Knäuel herzustellen. Ihre eigene Möglichkeit. Das sind meine beiden Ausgangspunkte, dass es gerahmt ist sozusagen. Ich komme jetzt zu meinem Vortragstitel, Kompetenz für Inklusion oder dafür bin ich nicht ausgebildet. Mir gefällt die Formulierung des Organisatorinnen-Teams, aktuelle Zeitdiagnosen zu erstellen und auf der Basis Exklusionsprozesse zu eruieren. Der im Titel gewählte Zitatausschnitt »Dafür bin ich nicht ausgebildet« entstammt einer Untersuchung über Problemfelder, Barrieren und Fragestellungen, die Lehrpersonen im inklusiven Kontext erkennen. Dazu gleich. Es ist für mich insofern ein Schlüsselzitat, als dass dieses auf die wahrgenommene Herausforderung, der Grund für das Unwohlsein und die Angst, die Anforderung nicht bewältigen, beziehen lässt. Es steht aus meiner Sicht exemplarisch für Ohnmacht und Abwehr, die ich vielerorts erlebe. Es kann als Ergebnis einer aktuellen Zeitdiagnose meines Erachtens betrachtet werden. Um sich nun dieser Frage zu nähern, möchte ich zum einen jedoch nur knapp, ich weiß, dass Wolfgang Janssen das ziemlich ausführlich gemacht hat, den Inklusionsbegriff streifen quasi und dann zum Kompetenzbegriff kommen. Aus meiner Sicht ist ein gemeinsam geteilter Zugang zum Begriff Inklusion kaum zu erkennen derzeit. Es gibt unterschiedliche Lese- und Interpretationsarten. Eines scheint jedoch klar zu sein, Inklusion ist ohne Exklusion nicht zu denken. Längere Zeit haben wir uns befasst an meinem Lehrstuhl auch damit, was der Kern von Inklusion ist. Und das ist relativ schwierig und das ist auch nicht die endgültige Antwort darauf. Als umfassende gesellschaftliche Aufgabe müssen Fragen nach Demokratie, Humanität und Solidarität gestellt werden. Es geht um den Abbau benachteiligender Bedingungen und Strukturen, um Antidiskriminierung und Entwicklung einer Form kooperativen Zusammenlebens und Lernens. Es geht aber auch um die Reflexion verdinglichender Beziehungen und ist stets verwoben mit der Art und Weise, wie einander begegnet, wie über etwas oder andere gesprochen wird. Also mir ist Sprache in dem Kontext auch sehr wichtig. Naja, und in dem Kontext muss ich natürlich auch noch etwas zu Forschung sagen und ja, zu den verschiedenen Ebenen, auf die ich mich gern beziehe und die aus meiner Sicht eine Möglichkeit sind, das zu analysieren, was wir so an Forschung sehen. Und hier nehme ich gern den Klaus Holzkamp, einen kritischen Psychologen, der folgende Ebenen halt unterscheidet, aber eben auch in Beziehung zueinander setzt. Die philosophische Ebene eben als allgemeinste Ebene, beispielsweise die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die gesellschaftstheoretische Ebene kritischer Analyse von vorhandener Bedingungen und auftretender Widersprüche. Die kategoriale Ebene, die ist mir heute wichtig, ja, Kompetenz, Inklusion, mit den Begriffen sich auseinanderzusetzen. Und die einzeltheoretische Ebene, Erkenntnisse, die aktuell empirisch gewonnen werden. Diese Ebenen stehen in Beziehung zueinander, so beispielsweise die vierte Ebene, aktuell empirischer Erkenntnis, muss korrespondieren mit der dritten, tut sie aber häufig nicht. Ja, es werden so Selbstwirksamkeitsstudien gemacht und es ist gar nicht klar, was es eigentlich meint. Also das wird auch in der Wissenschaft vernachlässigt, Selbstkritik, ja, hier. Aber ich finde es immer ganz hilfreich, auch mit meinen Doktorandinnen und Doktoranden darüber zu sprechen, auf welcher Ebene sind wir eigentlich und wie stehen die miteinander in Beziehung und warum ist es vielleicht eben auch wichtig, eine gesellschaftskritische Position einzunehmen. Für die dritte Ebene der Kategorialanalysen schreibt Klaus Holzkamp, sie betreffen diejenigen Grundbegriffe, mit welchen in einer empirischen Wissenschaft oder in übergreifenden Arbeitsrichtungen ihr Gegenstand, seine Abgrenzung nach außen, sein Wesen, seine innere Struktur bestimmt wird. In der Physik findet er die Beispiele Masse, Energie und Kraft. Und jetzt können wir überlegen, was es für die Erziehungswissenschaft oder die Bildungswissenschaft ist, natürlich Bildung, natürlich Erziehung, natürlich Sozialisation, aber aus meiner Sicht eben auch Kompetenz. Ich komme nun zum Kompetenzbegriff und ich habe mich ganz bewusst entschieden für den Kompetenzbegriff nach Bourdieu, der sich ja anlehnt an die Kapitalsorten. Also wenn wir, und wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, das ein Seminar wäre, dann würden wir darüber diskutieren, was wir denn so unter Kompetenz verstehen. Und relativ häufig kommt dann zuallererst Fähigkeit oder Können. Ja, Fähigkeit oder Können wird gleichgesetzt mit Kompetenz. Das ist nicht ganz falsch, aber es fehlen noch Bedeutungen, wie beispielsweise Zuschreibung, Zuständigkeit und Berechtigung. Also die Fähigkeiten oder das Können kann sich zeigen durch die Fähigkeit an sich, die ich beobachten kann, aber eben auch über Abschlüsse ausgedrückt oder eingeflossen in Werke und Produkte oder gekennzeichnet durch die Zugehörigkeit zu Gruppen. Also Sie sehen, ich beziehe mich hier durchgängig auf Bourdieu und auch meine ersten Forschungen zu Kompetenzbegriff nach Bourdieu haben dazu geführt, dass einfach nur sodass Sie wissen, dass ich mich schon relativ lange damit beschäftige, mit diesem Kompetenzbegriff, war die erste Forschungsfrage, die ich mir 2001 gestellt habe, wie sieht das eigentlich aus mit den Kompetenzen von Eltern? Was sind die Kompetenzen? Und interessanterweise kam dann, nachdem mir die Eltern sehr, sehr umfangreich Auskunft gegeben haben, in sehr vielen Interviews, kam zunächst mal als ganz, ganz zentrales Ergebnis, und das sehen Sie nur ganz am Rand, die sozialen Regelverletzungen als Ausgangspunkt. Ja, das sind die meisten Eltern, die gesagt haben, mir wird nicht wertschätzend begegnet, ich bekomme keine Beratung, ich bekomme keine Erklärung für meine Diagnose und, und. So, und nur auf der Basis dessen, also das zu wissen, kann man auch einschätzen, wie und auf welche Art und Weise Eltern Kompetenzen erwerben, nämlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das ist heute nicht unser Thema, ich zeige es Ihnen trotzdem. Also mindestens auf drei Ebenen, die emotionale eben als die basalste sozusagen, die kognitive und die soziale Ebene. Also das war ganz interessant, also für mich auch ein Schlüsselerlebnis in der Forschung. Ja, also auch die Gesamtbezüge sich anzuschauen und hier eben soziale Regelverletzungen als der Ausgangspunkt. Naja, und jetzt werden Sie sagen, naja, 2002, da hat sich ja so viel getan. Ja, es hat sich sehr, sehr viel getan, aber ich habe im letzten Jahr begonnen mit einer Längsschnittuntersuchung zu den sozialen Bedingungen von Entwicklungsbedingungen von Kindern mit Trisomie 21 und die Eltern erzählen das Gleiche. Sie erzählen das Gleiche. So, es ist dokumentiert in den ersten Masterarbeiten, die dazu entstanden sind. Und wir wollen halt über den Längsschnitt, also mindestens bis zum 18. Lebensjahr, untersuchen, unter welchen Bedingungen diese Kinder aufwachsen. Und das ist eine ganz zentrale Bedingung, denn ab diesem Zeitpunkt verändert sich etwas. So, also das ist so der Hintergrund oder die ersten Forschungsergebnisse und erschütternd halt für mich, dass sich das so wiederholt. Ja, dass sich da nur in Einzelfällen etwas bewegt. Gut, ich verlasse jetzt die Ebene der Eltern, weil es heute nicht unser Thema ist. Heute ist ja Thema Schule und die Lehrpersonen. Wir haben eine Untersuchung begonnen, eine qualitativ-empirische Untersuchung zu den Gelingensbedingungen und Barrieren von Inklusion aus Perspektive von Lehrpersonen in Inklusion und bei den Sonderpädagoginnen. Das ist noch eine Pilotstudie, ja. Das sind auch die ersten Ergebnisse, die ich hier vorstelle. Und dennoch, denke ich, können wir schon erste Schlüsse ziehen, können wir schon erste Ableitungen treffen. Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht einer Grundschullehrerin, die sagt, mit der Einführung der Inklusion hat uns die Politik allein gelassen, weil wir das eben nicht können. Dafür bin ich nicht ausgebildet und da wird mir auch nicht geholfen, sondern das wird von mir verlangt, da habe ich keine Wahl. Sie beziffert aus meiner Sicht die Herausforderung mit Einführung der Inklusion, sie datiert sie, ja. Die Wir-Form zielt darauf ab, dass nicht nur Sie davon B oder G getroffen sind, sondern durchaus mehrere. Die Ich-Form spricht, hier spricht sie von der Ausbildung, von der eigenen Ausbildung, die übrigens nur wenige Jahre zurückliegt. Eine Forderung, die sie ohne Hilfe bewältigen muss und vermutlich hätte sie gern die Wahl. So, das eben nicht können, also dieser Zitatteil, den führt sie dann später noch weiter aus. Damit meint sie, hilflos zu sein beim Umgang mit verschiedenen Kindern mit Förderschwerpunkten, kein Fachwissen zu haben, Hilfe zu benötigen bei der Differenzierung des Lernstoffes und der Erstellung des Materials. Es erscheint ihr nur möglich durch die Unterstützung der Sonderpädagogin. Die Sorge, es nicht richtig zu machen, so formuliert sie das selber, die Überwindung der Angst und Unsicherheit durch die Fachperson, zum anderen wird aber auch die Schulbegleitung adressiert. Also sie braucht die Sonderpädagogin auf jeden Fall, aber auch die Schulbegleitung. Es zeigt sich, welches durch die Sonderpädagogin betont wird, dass Inklusion nur durch die Doppelbesetzung zu realisieren ist. Das können wir sagen, das haben wir früher schon, das haben wir schon gewusst, dass es so ist. Ja? Das haben wir auch schon gewusst und hier zeigt sich es aber nochmal dezidiert. Was sich noch zeigt, was ich interessant finde, dass Barrieren im Kontext von Inklusion an Größen- und Mengenverhältnissen adressiert werden. Zentraler Anker ist hierbei die Klassengröße. Ja, die Klasse ist zu groß, also zu groß und zu klein. Und das war ein Ergebnis, was ich nicht erwartet habe, der physische Raum. Ja? Ich spreche ja nicht vom sozialen Raum, von dem ich ganz spreche, vom physischen Raum. Ich brauche mehr Raum, ich brauche einen größeren Raum, ich brauche noch einen Differenzierungsraum, ich brauche einen Bewegungsraum, einen DATS-Raum, einen Arabischraum. Auch von den Sonderschullehrern wird das so adressiert, Klassen zu groß, Räume zu klein, zu wenig vorhanden. Also diese Polarisierung, die hier aufgemacht werden zwischen groß und klein, viel und wenig, wenig Sonderpädagogen, zu wenig differenziertes Material, schnell und langsam. Die Förderschüler benötigen viel mehr Zeit. Gemeinsame Projekte sind schwierig zu bewältigen. Keine Synchronisation ist möglich und darum können wir jetzt auch keinen Projektunterricht machen. Das Drinnen und das Draußen, Unterricht drinnen und Förderung draußen. Das kommt ganz klar, also diese Polarisierung kommt ganz klar bereits in den ersten Analysen heraus. Die Ethnographie in der Unterrichtsforschung nach Breidenstein zielt darauf ab, Neues über Vertrautes zu sagen, Daten analytisch zu durchdringen, den Datenkorpus nach wiederkehrenden Mustern und interessanten Themen zu durchsuchen, genau das habe ich gemacht, sich irritieren lassen und Fragen zu formulieren. Übergreifend wird der Frage nachgegangen, inwieweit beobachtete Praktiken Antworten geben auf alltägliche Fragen. Die Polarisierungen oder Bourdieu würde wahrscheinlich sagen Dualismen sind aus meiner Sicht Elemente soziologischer Rekonstruktion, werfen jedoch weitere Fragen auf, zum Beispiel, welche Bedeutung hat der physische Raum an sich? Warum wird diesem im inklusiven Kontext so große Bedeutung beigemessen? Kann ich Ihnen noch keine Antwort drauf geben, müssen wir uns weiter mit beschäftigen, mit dieser Frage des physischen Raumes. Offensichtlich hat er aber große, große Bedeutung. Also diese Dualismen unschädlich machen, das ist ein Zitat von Bourdieu, ja, heißt, auf das Kontinuum und die Relation zwischen den Polen zu fokussieren. Mit Martina Löw würden wir vermutlich von relationalem Raum sprechen, also einem Raum, den ich herstellen kann durch die Akteure in diesen, durch diese Handlungen und Akteure. Ja, also der relationale Raum, von dem spreche ich eigentlich auch gern, wenn ich vom sozialen Raum der Möglichkeiten spreche, spreche ich eigentlich gar nicht vom physischen Raum. So. Gut, also wir sehen hier bei dieser Untersuchung starke Polarisierungen, starken Fokus auf den Raum, auf Personal, auf Sonderpädagogen, auf Unterstützer. Und diese gleiche Befragung habe ich gemacht mit Studierenden, drittes Fachsemester. Im dritten Fachsemester bekommen die Einführungsvorlesung in der Fachrichtung, da bietet sich das natürlich immer an, auch die Studierenden hier zu involvieren. Und das Interessante war, dass die Thematik des physischen Raumes nicht, überhaupt nicht präsent war. Auch Polarisierung und Dualismen waren viel weniger häufig bei Material, zu wenig Material für die Differenzierung, das kam dann schon mal, oder zu wenig Sonderpädagogen, aber nicht so vehement, nicht so präsent, wie das bei den Lehrerinnen und Lehrkräften waren. Andererseits, sehr prominent, adressierten die Studierenden das Gelingen von Inklusion an Gesellschaft und Politik eher im makrostrukturellen Bereich. Da können Sie jetzt schon mal schielen quasi auf diese Abbildung der mehrdimensionalen reflexiven Didaktik und den einen Aspekt, die eine Dimension der Makrostruktur. Wir brauchen das aber gleich noch intensiver. Also Sie haben Kritik aufgeführt an, jetzt zitiere ich, ja, leistungsorientierter Gesellschaft, an Bildungs- und Unterrichtssystem, an Einstellungen, Haltungen, Vorurteilen, Ablehnungen und so weiter. Sie beklagen die fehlende Akzeptanz für Inklusion, die nicht aufgeklärte Gesellschaft, die fehlende Akzeptanz von Diversität im Sinne von nichts darf abweichen und so weiter. Im dritten Fachsemester noch nicht vorstellbar ist es, eine Pädagogik zu realisieren, in der jeder lernen kann, so haben Sie das formuliert, beziehungsweise verschiedene Schüler mit verschiedenen Niveaus zu unterrichten, auch Zitat. Die durchgängig kritische Position zu Politik, Bildungssystem, Art und Weise der Unterrichtung und Ressourcen spannt das gesamte Feld auf und macht auch bei der Frage der Kategorisierung nicht halt. Zum Beispiel schreibt ein Student, ich habe an einer Förderschule gearbeitet, sogar dort werden die Schüler eingeteilt in die Schwebis und die Fitten. Zitat Ende. So, also hier haben wir eine ganz klare Verschiebung. Ich würde jetzt gern etwas sagen zur Ausbildung und zum Studium und ein paar Projekte vorstellen, die Projekte sind, in denen Studierende und zum Teil auch betroffene Menschen gemeinsam lernen. Ich gehe aus von Georg Feuser und Thomas Maschke, die in dem Sammelband Lehrerinnenausbildung auf dem Prüfstand mit der These beginnen, Lehrerinnenausbildung ist Bildung. Finde ich hervorragend. Müssen wir viel, viel stärker in den Vorlesungen, in den Seminaren diskutieren, dass es so ist. Und natürlich brauchen wir dann eben auch noch einen Bildungsbegriff. Das wäre das Beste. Also interessanterweise, ja, auch da habe ich eine Befragung gemacht, Kölner Studierenden, drittes Fachsemester, die ja Bildungswissenschaften schon im dritten Semester studieren, nur 20% haben sich mit dem Bildungsbegriff schon intensiv auseinandergesetzt. Den benötigen wir aber, um überhaupt fundamental denken und diskutieren zu können. Also Feuser und Maschke geht es hier um Sachmethoden und Handlungskompetenz. Ich würde auf jeden Fall die Reflexionskompetenz dazusetzen. Ziel ist eine Lehrerinnenausbildung, die auf eine nicht ausgrenzende Pädagogik fokussiert und diese kritisch-reflexive Auseinandersetzung, da finde ich, sind wir schon mal auf dem richtigen Weg, aber eben auch Theoriebezüge herzustellen und da haben die Studierenden häufig Schwierigkeiten, jedenfalls in Köln. Vermutlich hier nicht, in Köln schon. Also da arbeiten wir dran und das wissen Sie auch, ja, also das ist kein Geheimnis. Um das für die Studierenden etwas klarer darzustellen, ich weiß gar nicht, da warst du nicht mehr in Köln, ne? Das war nach deiner Zeit. Ja, wir haben nämlich als Team sozusagen überlegt, was sind denn zentrale Themen unseres Faches und wie können wir das veranschaulichen, dass es immer, also wenn wir die Wurzel anschauen oder den Stamm, dass es eben um wissenschaftstheoretische Ansätze geht, die man durchaus gebrauchen kann, um dann beispielsweise ein Beratungskonzept auszuwählen oder eine didaktische Frage zu bearbeiten. Und dieser Baum begleitet jetzt die Studierenden seit ein paar Semestern. Ich muss das noch evaluieren, ob das jetzt auch was bringt, aber es ist zumindest mal eine Möglichkeit gewesen, das zu veranschaulichen. Ja, und hier sieht man die vielfältigen Themen, die wir eigentlich abdecken müssen und die ja, unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Ansätze, auch die. Im Rahmen der Zukunftsstrategie Lehrerinnenbildung geht es in Köln um die Implementierung des Themas Inklusion in allen Fächern. Bildungswissenschaften, Sie wissen ja vielleicht, dass es in Deutschland immer noch so ist, dass wir auch in Förderschwerpunkten denken, so auch meine Professur, ja. Sonderpädagogiken und alle Fachdidaktiken, also alle, also Querschnittsaufgabe. Was nicht aufgegeben wurde, da sind Sie, glaube ich, hier auch einen großen, großen Schritt weiter, ist die additive Fügung von Bildungswissenschaften, Sonderpädagogik und Fächer. Die bleibt aufrechterhalten. Ein wichtiges Lernfeld, das erläutere ich nicht im Detail, das würde zu weit führen, ist auch das Praxissemester, also forschendes Lernen, Forschungsfragestellungen in einem Praxissemester bereits zu realisieren. Forschungsfragen, die mit den Lehrerinnen und Lehrern aus der Praxis gemeinsam entwickelt werden, was ein relativ hoher Anspruch ist. Denn sie sollen sich zugleich eben auch erproben in der das zum ersten Mal in der Unterrichtung, und das, dann können Sie sich vorstellen, dass es schwierig ist, ja, sondern die Forschungsfrage bearbeiten und müssen unterrichten. Und hier sehen Sie ganz links eben, wer alles beteiligt ist, eben die Schule, die Hochschule und die Zentren für schulpraktische Lehrerinnenbildung. Aber eben also aus meiner Sicht auch ein hervorragendes Lernfeld, ganz hoher Betreuungsaufwand ist notwendig, dass wir da auch zu Ergebnissen kommen. So, was wir neu aufgebaut haben, das ist vielleicht hier auch interessant, ist die interfakultäre Kooperation mit einigen Fächern, zum Beispiel Deutsch und Literatur. Die sind sehr offen, Mathematik weniger, Philosophie leider auch nicht, aber Deutsch. Da entstehen jetzt gerade die ersten Projekte und einige Veranstaltungen werden auch im Tandem Teaching angeboten, was sehr interessant ist, weil wir natürlich die Fachperspektive und unsere Perspektive haben und diskutieren können, auch Studierenden aus beiden Kohorten dann in diesem einen Seminar haben. Naja, seit ein paar Monaten, das wird aber nur bei mir angeboten, biete ich das Schülerinnenpraktikum an. Hier sehen wir Carola, die hier am PC eine Reflexionsaufgabe vorbereitet für meine Vorlesung. Die geht dann auch mit in meine Vorlesung und teilt die aus und arbeitet dann mit, soweit das geht. Und hier Camilla, ist eine Studentin, die mit Carola gemeinsam die Bestellung von Verbrauchsmaterialien im Sekretariat vorbereitet. Also das heißt, zu den Aufgaben gehört die Vor- und Nachbereitung von Vorlesung und Seminar, Aufgaben im Verwaltungsbereich und Kaffee-Tee-Service. Also da gibt es eine Warteliste, ja, es gibt einen ganz großen Bedarf und ich kann das nicht allein abdecken. Es ist aber relativ schwierig, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, Ähnliches anzubieten, was ich sehr schade finde. Ein drittes, was Sie vielleicht noch interessiert, und dann komme ich zur mehrdimensionalen reflexiven Didaktik, ist Sushi, also die Summer School, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal anbieten für Menschen mit Lernschwierigkeiten aus einer größeren Einrichtung in Köln, die selbst ein sehr, sehr hohes Interesse haben, sich zum Beispiel auseinanderzusetzen mit Fragen wie, was ist die Universität? Die ganz klar sagen, wir wollen lesen, an einem Tag wollen wir lesen, aber keine leichte Texte in leichter Sprache oder einfacher Sprache, was interessant war für mich. Ja. So. An einem Tag werden Sie sich, das ist auch der Wunsch, beschäftigen mit Diskriminierung und Bildung. Also hier gibt es auch einen ganz, ganz großen Bedarf und die Teilnehmerinnen schließen dann ab mit einem Zertifikat. Gut, also das die Lernfelder, es sind immer Studierende beteiligt, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise, also eben auch hier zum Beispiel ihre Masterarbeiten schreiben beziehungsweise im Tandem arbeiten, zum Teil Patenschaften übernehmen und so weiter. Gut, eine wesentliche Kompetenz in der Lehrerinnenbildung ist es ja, didaktische Prozesse zu reflektieren, selbst zu planen und durchzuführen, und dazu komme ich jetzt. Und damit eben auch zu dem Schaubild, was vor Ihnen liegt. Im Grunde müsste man das falten. Das hat leider mein studentischer Mitarbeiter nicht mehr geschafft. Man müsste es so falten, dass Sie nur den Spiegel sehen. Ja, ich hatte das jetzt hypothetisch gedacht, aber und wenn Sie sich da jetzt noch eine Spiegelfolie reinkleben, dann wird es besonders interessant für Sie vielleicht. So, ich sage vielleicht erstmal etwas zu dieser Didaktik als Modell einer allgemeinen Didaktik mit 5 Dimensionen. Ziel ist es jetzt hier ganz kurz, Ihnen den theoretischen Gesamtrahmen vorzustellen. Und gleich werde ich die Ergebnisse, die ich jetzt schon angerissen habe, nochmal beziehen auf verschiedene Dimensionen aus der MRD. Die entstand, nur dass Sie so den Kontext haben, in 10-jähriger Vorarbeit und wurde, das wurde eben schon gesagt, 2018 zum ersten Mal in Gänze veröffentlicht, soll einen Orientierungsrahmen bieten und ist nicht in Stein gemeißelt. Ja. Also da bin ich ganz froh, wenn ich Anregungen bekomme, um weiterdenken, sodass wir gemeinsam vielleicht weiterdenken können. Sie ist in Ausfort- und Weiterbildung erprobt und evaluiert, Kölner Studiengang, aber auch im Fernstudiengang der Universität Koblenz-Landau zu Inklusion. Ja, die Studierenden haben eine Prüfung, dann planen sie sozusagen an einem ein Unterrichtsbeispiel zu diesem und mit dieser Didaktik. Also für mich ist das ganz besonders wichtig, um zu wissen, ja, ist das so praktikabel, ist das, was müssen wir noch bedenken und so weiter. Wenn wir nochmal die Dimension 1 anschauen, die wir eben schon hatten, die makrostrukturellen Aspekte, ist dabei zu fragen nach dem Schulsystem, nach Rechtsgrundlagen, nach Kultur und Sprache. Und der kritische Blick aus Sicht der Studierenden auf Schul- und Gesellschaftssystem, zum Beispiel mangelnde Bereitschaft der Politik, in ein neues Bildungssystem zu investieren, haben Sie geschrieben, fehlende Ressourcen, aber auch die Thematisierung von Einstellungen und Vorurteilen gegen Inklusion und gegenüber Schülerinnen und Schülern mit Behinderung zeugt von kritischer Reflexionsfähigkeit auf der Basis vorhandenen kulturellen Kapitals. Die Transformation in symbolisches Kapital drückt sich durch die Anerkennung dieser aus. Ich nehme hier mal die erste. Ja, also das Paradebeispiel ist halt immer, die UN-Behindertenrechtskonvention hat einen Einfluss, also makrostrukturelle Aspekte haben einen Einfluss bis auf den Unterricht. Ja, und da können wir die Sprache nehmen, da können wir Bildungssystem nehmen und so weiter. Ich komme zur zweiten Dimension, Rollen der Akteure und Kooperation. Inspiriert bin ich hier auch durch Bourdieu und die Idee des Feldes bzw. des sozialen Raumes, in dem Akteure agieren und Rollen übernehmen, einnehmen. Damit wird aus meiner Sicht soziales Kapital besonders sichtbar, das Netz an Beziehungen, welches sich im und über das Feld hinaus spannt. Bereits vorliegende Forschungen zur Folge kommt der Schulleitung als Schlüsselfigur eine ganz zentrale Rolle zu, Schulentwicklungsprozesse voranzubringen oder zu blockieren. Dazu promoviert ein Mitarbeiter aus meinem Lehrstuhl, auch sage ich jetzt dazu nichts weiter, aber Schulleitung ist ja Schlüsselfigur. Zu den Gelingensbedingungen, auf die Frage, was sich ändern müsste, und da habe ich Ihnen das Zitat einer Lehrerin mitgebracht, die in inklusiven Kontext arbeitet, ja, eigentlich müsste sich unbedingt ändern, dass ich bräuchte einen Sonderpädagogen, also hier kommt es wieder, ja. Der muss gar nicht permanent in meinem Unterricht sein, aber der müsste mir sagen, wie ich das richtig mache. Hier kommt im Grunde eine neue Polarisierung auf, diese nach richtig und falsch. Ja, für mich stellt sich die Frage, woran bemisst sich das Richtige in der Pädagogik? Oder geht es um das Bedürfnis nach Absicherung, nicht allein zu sein mit seiner Entscheidung? Das wissen wir nicht genau. Das ist ja interessant, das herauszufinden. So, Dimension 3, mit der haben Sie sich ja eben schon befasst. Also Sie selber oder die Lehrperson selbst. Auf die Frage nach Gelingensbedingungen für Inklusion äußert eine Sonderpädagogin: Also ich denke, was man als allererstes braucht, ist eine positive Einstellung, das wissen wir, aber eine Einstellung, die ich mit anderen teilen kann. Ja, das ist interessant, da auch nicht allein zu sein mit meiner Einstellung, nicht Einzelkämpfer zu sein, vielleicht auch noch keine Unterstützung zu haben durch den Schulleiter und so weiter. Also als gemeinsame Aufgabe zu betrachten. Also für mich hat der Aspekt von Selbstreflexion, der sich in dieser Dimension verbirgt, eine ganz zentrale Bedeutung. Der wird aus meiner Sicht zu wenig in der Ausbildung, vielleicht hier in Innsbruck häufiger, ich habe es zumindest hier so erlebt, in Köln ganz, ganz schwierig umzusetzen, an anderen Studienstätten auch. Ja. Also selbstreflexive Momente sind kaum in den Seminaren zu finden. Man bräuchte das aber, um eben mit den Studierenden gemeinsam oder auch mit den Lehrkräften zu sprechen über die Einstellung beispielsweise zu benachteiligenden Bedingungen, zur Inklusion an sich, zu Lernen und Entwicklung bzw. zum Menschsein generell. Denn bis heute, das bestätigen unsere Untersuchungen, also auch das zieht sich im Grunde über ganz viele Jahre schon hin, werden im Kontext von Behinderung häufig negativ konnotierte Bilder und Vorstellungen habituell verankert. Ja, also auch da hat sich nicht so viel verändert, wie wir das im Grunde glaubten. Die vierte Dimension, oh, das war die Selbstreflexion, das hatten Sie schon. Die vierte Dimension, was glauben Sie, was sich dahinter verbirgt? Ich habe es Ihnen schon auf die Folie geschrieben. Also das Verhältnis von Lerngegenstand und Schülerinnen und Schüler, was aus meiner Sicht am theoretisch fundiertesten ausgearbeitet ist in der entwicklungslogischen Didaktik. Das verbirgt sich quasi da drin. Ja, und damit also die drei Ebenen der Sach-, der Tätigkeits- und der Handlungsstruktur und Strukturanalyse und natürlich der gemeinsame Gegenstand. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. In der Untersuchung wird die didaktische Herausforderung beispielhaft an Fächern benannt. Zitat Ausschnitt, den hatten wir vorhin schon mal, wir können jetzt noch 5 Jahre im 20er Raum rechnen oder ist es jetzt sinnvoll, schon in den 100er Raum zu gehen, so fragt sich eine Grundschullehrerin. Ich denke, das ist keine Frage der Sonderpädagogik, sondern das ist eine Frage des Verhältnisses von Lerngegenstand und Schüler und damit Zone der aktuellen und der nächsten Entwicklung. Naja, und es sind ja auch einige Lehrerinnen und Lehrer hier im Raum, die sich vielleicht mal anschauen wollen, wie ein Student das gelöst hat am Thema der Brüche aus der Mathematik. Der hat den Fäuserbaum ziemlich ernst genommen und hat alle Ebenen durchdekliniert und hat hier Beispiele gefunden, die man durchaus auf andere Gegenstände übertragen kann, aus meiner Sicht. Ja, und die letzte Dimension, das ist die didaktische Gestaltung von Unterricht. Georg Fäuser würde sagen, es ist nur im Projekt umsetzbar. Ich denke, es gibt andere didaktische Konzepte, die eben auch dieses Gemeinsame und das Individuelle, worauf es ankommt, berücksichtigen. In der Untersuchung werden Schülerinnen und Schüler mit Behinderung ausschließlich fokussiert. Das ist auch ein wichtiges Ergebnis. Und in Bezug auf die didaktische Gestaltung und die Differenzierung wird immer gesprochen von anderen Aufgaben. Ja, sie bekommen andere Aufgaben. Oder sie werden anders platziert im Raum. Meist links oder rechts hinten, man sieht das mal beobachten, ja, meist auch mit dem Schulbegleiter. Aber in Bezug auf die Differenzierung anderer Aufgaben. Also die Besonderung erfolgt durch das Stellen anderer Aufgaben, durch die Anwesenheit und das Eingreifen in pädagogisch-didaktische Prozesse, auch durch die Schulbegleitung und durch die Platzierung im und außerhalb des physischen und damit auch aus meiner Sicht des sozialen Raumes.
Gut, wenn wir jetzt in einer Fortbildung wären, was wir ja nicht sind, würden wir an einem fiktiven Beispiel das einmal durch Planen mit allen Ebenen der Differenzierung, die man sich so vorstellen kann. Das mache ich aber jetzt nicht. Aber hier sieht man den Gesamtrahmen nochmal und den Fokus auf den sozialen Raum als Interaktionsraum, als Raum, der hergestellt wird durch gemeinsame Lern- und Handlungsfelder. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Und zu der Frage, wie es gelingt, in der Ausbildung oder auch in der Fortbildung reflexive Kompetenzen zu erwerben. Und da habe ich den schönen Zitatausschnitt, wahrscheinlich kennen Sie diese Rede von David Foster Wallace vor den Absolventen des Kenyon Colleges Ohio, hat er 2005 gehalten, überschrieben mit das hier ist Wasser. Er begann mit einer Parabel wie folgt. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, Was zum Teufel ist Wasser? Die Essenz der Fischgeschichte kann man aus meiner Sicht mit dem, was ich eben auch zu Bourdieu gesagt habe, mit dem Bruch, mit dem Common Sense bzw. der epistemologischen Wachsamkeit durchaus in Beziehung setzen. Eben die offensichtlichsten, allgegenwärtigen Dinge, die sind am schwierigsten zu erkennen und das Denken zu lernen. Und das treibt mich wirklich um, ja, wie kann man das, also wie kann man sich auch trauen zu denken. Trauen Sie sich noch zu denken. Also selbst denken lernen heißt in Wirklichkeit zu lernen, wie man über das Wie und Was des eigenen Denkens eine gewisse Kontrolle ausübt. Es heißt, aufmerksam genug zu sein, um sich zu entscheiden, worauf man achtet und sich zu entscheiden, wie man aus Erfahrungen Sinn konstruiert. Es ist ein Plädoyer dafür, die Entscheidung über das eigene Denken wählen zu können und die Perspektive zu ändern. Die Entscheidung selbst zu treffen, wie die Dinge gesehen werden wollen, was Sinn hat und was nicht. Also worum geht es in der Ausbildung? Also ich hätte gerne dieses Denken lernen an ganz vorderster Stelle. Eben selbstbewusst und aufmerksam, kritisch und konstruktiv, hypothetisch und der Situation angemessen, um Entscheidungen treffen zu können und aus den eigenen Erfahrungen Sinn konstruieren zu können. Zitat Ende, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.